ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. In der Berliner Landesregierung droht handfester Streit, und zwar um eine Ausbildungsplatzumlage, die von Arbeitssenatorin Kieseltepe von der SPD vorbereitet wird. Der regierende Bürgermeister Wegner von der CDU kritisiert das nun öffentlich, obwohl die Umlage im Koalitionsvertrag steht. RBB24-Landespolitikreporterin Sabine Müller erklärt den Konflikt.
Kein öffentlicher Streit, das ist eigentlich das Mantra von Kai Wegner für seinen Senat. Von daher ist es bemerkenswert, dass er sich per Pressemitteilung aus dem Osterurlaub meldet, um SPD-Arbeitssenatorin Kieseltepe zu rügen, ohne sie beim Namen zu nennen.
Es ist jetzt der falsche Zeitpunkt, eine Ausbildungsabgabe vorzubereiten, die die Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zusätzlich belastet.
Was die Arbeitssenatorin vorbereitet, ist im schwarz-roten Koalitionsvertrag explizit als Option erwähnt, um für mehr Ausbildungsplätze zu sorgen. CDU und SPD haben auch gemeinsam mit der Wirtschaft vereinbart, wenn Berlins Unternehmen bis Jahresende nicht 2000 neue Azubi-Stellen schaffen, soll eine Ausbildungsplatzumlage kommen. Betriebe müssten dann in einen Fonds einzahlen. Und wer ausbildet, bekäme daraus Geld zurück.
Es ist grundsätzlich so in Berlin, dass sehr wenige Betriebe ausbilden im Vergleich zum Bundesdurchschnitt.
Beklagt Kieseltepe. Zu Wegners Rüge von ihr kein Kommentar. SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey springt Kieseltepe bei. Es sei von Anfang an allen klar gewesen, teilte sie dem RBB mit, dass die Umlage komme, wenn es keine 2000 neuen Ausbildungsverträge gebe. Ist der regierende Bürgermeister schlicht verärgert, weil Kieseltepe an einem Gesetz arbeitet, bevor die Endabrechnung zu den Ausbildungsplätzen da ist? Aber das ist normales Regierungsgeschäft. Gesetze brauchen Vorlauf. Oder stellt Wegner die Ausbildungsumlage an sich in Frage? Klar ist, der Regierende weiß die Wirtschaftsverbände hinter sich. Die IHK nennt die Umlage ein Bürokratiemonster, die UVB schreiben dem RBB.
Durch sie entstünde kein einziger zusätzlicher Ausbildungsplatz, dafür aber viel Frust und Belastung bei Unternehmerinnen und Unternehmern.
Die Arbeitssenatorin kann auf die Unterstützung der Gewerkschaften zählen, Nele Techen vom DGB.
Ausbildung ist eine Investition, also das kostet. Und dass man dann sagt, das verteilen wir gleichermaßen eben auf mehrere Schultern, also keine Strafabgabe, sondern ein solidarisches Finanzierungsinstrument.
Mit einem Wegner-Zwischenruf aus dem Urlaub wird es nicht getan sein. Wenn der regierende Bürgermeister zurück ist, steht beim Thema Ausbildungsplatzumlage Klärungsbedarf an.
Tja, Streit in der Berliner Landesregierung also um die Ausbildungsplatzumlage, Sabine Müller informierte. Elon Musk hat durch seine Beratung von US-Präsident Trump viel Protest ausgelöst und diesen bekommt er jetzt immer deutlicher auch selbst zu spüren. Sein Elektroauto-Unternehmen Tesla stürzt gerade regelrecht ab, weltweit, aber besonders in Deutschland. Allein im März ging die Zahl der Tesla-Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um über 40% zurück und im ersten Quartal brach der Gewinn um 71% ein. Werden Teslas nun also zum Ladenhüter? Darüber hat RBB24-Inforadio-Reporterin Maria Wölfle mit einem Autohändler gesprochen.
Einst schien es, als sei der Siegeszug von Tesla nicht aufzuhalten. Doch mittlerweile ist Tesla für einige zum Hassobjekt geworden, auch in Berlin. Erst Ende März haben Aktivisten in Reinickendorf ein Tesla-Geschäft attackiert, sprühten blaue Farbe auf die Fassade des Ladens. Blau wegen der Nähe von Tesla-Chef Elon Musk zur AfD. Immer wieder wird zudem zum Boykott von Tesla aufgerufen. Bei Alex Pogorelo macht sich das allerdings nicht bemerkbar. Er ist Geschäftsführer von AP Autohaus, einem Familienunternehmen in Schöneiche in Berlin.
Wir als Gebrauchtwagenhändler können das so nicht bestätigen. Wir haben beispielsweise vor kurzem erst einen Tesla verkauft und wir sehen auch an der Anzahl der Aufrufe bei unseren inserierten Teslas, dass die Nachfrage ungefähr gleich geblieben ist.
8 Teslas hat Alex Pogorelo im vergangenen Jahr gebraucht angekauft. 5 davon hat er bereits wieder verkauft. Dass es für ihn besser läuft als für Tesla allgemein, erklärt er sich so.
Ich würde da auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Neu- und Gebrauchtwagen machen. Der Grund dafür ist, dass viele Menschen in der aktuellen Zeit mit einem Neuwagenkauf nicht Tesla und Elon Musk finanziell unterstützen möchten. Und im Gebrauchtwagensegment ist dieser Effekt viel weniger ausgeprägt, da das Auto in der Regel nicht mehr dem Hersteller selbst gehört, sondern einem Händler oder einer Privatperson. Und da geht es mehr um das Auto an sich und welche technischen Werte das aufweist.
Wie stark einzelne Gründe letztlich zu dem Rückgang beitrugen, schwer zu sagen. Ein Faktor dürfte aber sein, dass Tesla gerade auf eine neue Version des Bestsellers Model Y umsteigt. Wer sich einen Tesla kaufen möchte, wartet womöglich lieber auf das neue Modell. Insgesamt hat die Neuzulassung von E-Autos in Deutschland zwar zugelegt. Experten führen das aber vor allem darauf zurück, dass die im Vorjahr besonders niedrig gewesen sei, weil Ende 2023 die Förderung von E-Autos ausgelaufen ist.
Bei Tesla aber gehen die Zahlen runter. Maria Wölfle war das mit einigen Details.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Carola Welt. Ein Parkplatz vor einem Vereinsheim in Wittstock in der Nordwestuckermark. Autos werden ausgeräumt, Getränkekisten geschleppt, Tische eingedeckt. Die Initiative Wanderkneipe hat heute hier in Wittstock ihre Zelte aufgeschlagen. Tom, Daniela und Britta müssen sich ranhalten. Bis die Gäste kommen, muss alles fertig sein. Alle drei arbeiten ehrenamtlich. Das Catering macht heute Tom.
Wir bieten heute an Schmalzstullen, Leberwurststullen direkt aus der Region und Fleischer nebenan, also aus dem Nachbarort. Bauerntopf mit Hackfleisch und Gemüse, weil wir gemerkt haben, okay, die Leute stehen auf Fleisch. Auch hier haben wir inzwischen Vegetarier, aber im Großen ist immer noch Fleisch.
Seit einem Jahr zieht die Wanderkneipe durch die Dörfer der Nordwestuckermark. Hier in der Region kommen auf viel Fläche nur wenige Menschen. Die meisten Gaststätten haben schon vor Jahren dicht gemacht. Umso wichtiger sind Begegnungsorte und Austausch. Die Wanderkneipe möchte genau das fördern. Die Idee dazu hatte Katja Nehls.
Die Wanderkneipe in der Gemeinde Nordwestuckermark möchte dafür sorgen, dass Leute zusammenkommen, dass die Dörfer sich untereinander kennenlernen, weil die Entfernungen zwischen den Dörfern ziemlich groß sind. Wir sind 38 Dörfer, das ist eine ganz schön große Fläche auf 250 Quadratkilometer, da kennt man sich nicht unbedingt. Und das so ganz ungezwungen und zu den Themen, die die Menschen bewegen.
Es ist 18.30 Uhr, inzwischen sind auch die ersten Gäste da und kommen miteinander ins Gespräch. Dann eröffnet Daniela, eine der Ehrenamtlichen, den Abend.
So, da jetzt alle mehr oder weniger ein Glas oder einen Löffel in der Hand haben, begrüßen wir heute alle ganz herzlich zur Wanderkneipe in Wittstock. Ich hoffe, es schmeckt allen und es gibt gute Gespräche und wir haben einen tollen Abend.
Jeden Monat findet die Wanderkneipe in einem anderen Dorf statt. Und jedes Mal ist es ein wenig anders, findet Daniela.
Wir hatten auch schon eine Wanderkneipe, da war nur die Ortsvorsteherin da und hat uns die Tür aufgeschlossen und dann sind wir nach einer Stunde wieder gegangen. Wir hatten aber auch schon eine Wanderkneipe, da hatten wir die Tische so schön dekoriert und dann kamen Massen, dann haben wir wirklich alle Tische wieder aufeinander geräumt, haben wirklich aufgebaut, neu umgeräumt, weil uns die Leute überrannt haben. Und wir als Caterer haben dann immer so Schweißperlen offen stehen und denken, oh Gott, hoffentlich reicht Essen und Trinken. Aber das ist dann Nebensache, ne? Das wird geteilt und dann wird der Teller nochmal geteilt und auch das Bier wird geteilt und dann werden noch teilweise die Reserven aus dem Schrank genommen und dann, na, also es ist so, wirklich die Leute sehnen sich danach, zusammenzusitzen.
Für die Getränke kann man geben, so viel man möchte. Und auch das Essen gibt's zum kleinen Preis. Die Leute lernen sich kennen und die Wanderkneipe kommt gut an.
Wir haben gerade hier Kontakte geknüpft, genau. Es gibt ja viele Zugezogene hier und so kann man auch die mal treffen, ne?
Ich bin hier das erste Mal hier drin.
Ah ja, und wie findest du's?
Oh, super, ist super geil hier. Das ist, gefällt mir hier.
Ich finde es sehr schön und auch das Essen war wunderschön.
Es wird geplaudert, aber auch über aktuelle Probleme gesprochen. Etwa über das Solarfeld, das am Ortseingang geplant ist. Das Ziel ist Austausch statt Politikverdrossenheit. Gleichzeitig stärkt die Initiative Wanderkneipe die Dörfergemeinschaft. Menschen aus Dörfern werden zu Nachbarn. Das nächste Mal findet die Wanderkneipe am 25. April statt, im Dorfgemeinschaftshaus in Lindenhagen.
Wie entwickelt sich ein Ökosystem in einem ehemaligen Tagebaugebiet, wenn es nicht vom Menschen berührt, sondern sich selbst überlassen wird? Genau das wird seit 20 Jahren im Kreis Spree-Neiße in Brandenburg erforscht, und zwar auf einem Teilstück des Tagebaus Welzow Süd. Das Gebiet trägt den Namen Hühnerwasser. Benannt ist es nach einem früheren Bachlauf. Heute nun haben die Forscher der BTU Cottbus-Senftenberg und des Tagebaubetreibers LEAG ihre Ergebnisse präsentiert. Und RBB24-Reporter Daniel Mastow war bei einem Spaziergang durch das Reallabor dabei, in dem sich richtige Wildnis entwickelt hat.
Es ist absolut faszinierend und gleichzeitig schwer vorstellbar, dass hier einst der Tagebaubagger dieses Stück Erde platt gemacht hat. Laub- und Nadelbäume wachsen in die Höhe, ein kleines Gewässer ist von Schilf umzingelt. Ameisen und Regenwürmer kriechen über den Waldboden, der von Löwenzahn bedeckt ist. 20 Jahre von null auf ein intaktes Ökosystem, ein Ergebnis, von dem auch Annika Badorik überrascht ist. Die Wissenschaftlerin der BTU Cottbus-Senftenberg forscht seit Jahren an diesem Experiment.
Das hatten wir uns am Anfang anders vorgestellt. Letztendlich unterscheidet sich kaum noch von einer Landschaft rundherum, die gewachsen ist über Jahrzehnte, Jahrhunderte.
Die Natur holt sich alles zurück, kann sich selbst heilen. Eine der wichtigen Erkenntnisse, sagt Wissenschaftler Werner Gerwin. Er forscht seit dem Start vor 20 Jahren mit an diesem Projekt.
Wir haben innerhalb weniger Jahre eine Pflanzenvielfalt hier von weit über 100 Pflanzenarten wiedergefunden, die letztendlich jetzt dazu geführt hat, dass diese Modelllandschaft sich doch stark verändert, nämlich auch der zwischenzeitlich angestiegene Grundwasserkörper verschwindet wieder, weil die Pflanzen einfach viel Wasser aufnehmen.
Das rund 60.000 Quadratmeter große Forschungsgebiet Hühnerwasser ist komplett eingezäunt. Denn in dem Gebiet sind hochwertige Messinstrumente aufgebaut, die wichtige Daten senden, wie Annika Badorik erklärt.
Das sind Grundwasserbeobachtungsrohre, das sind Wetterstationen. Wir messen letztendlich alle hydrologischen Parameter dieses Gebietes, letztendlich was reinkommt, aber auch was abfließt.
Um die Forschung weiter voranzutreiben, ist die Kooperation zwischen BTU und LEAG heute um weitere 5 Jahre verlängert worden. Eine Win-Win-Situation, erklärt Thomas Koch, der Leiter der Geotechnik bei der LEAG.
Hier haben wir die Chance zu sehen, wie sich Naturlandschaft zurückholt und das werden wir auch in unsere Rekultivierungsprozesse einspielen.
Sagt auch Forscher Werner Gerwin mit Blick auf die künftige Gestaltung ehemaliger Tagebaue in der trockenen Lausitz.
Also man sollte schon sorgfältig darüber nachdenken, wie man beispielsweise Bergbauvogellandschaften gestaltet, um Wasser Verfügbarkeit oder auch vielleicht zu viel Wasser so managt, dass es hinterher dann für den Menschen dann auch passt.
Forscher Werner Gerwin sieht das Ökosystem Hühnerwasser in der Lausitz also als Modell für andere Renaturierungsprojekte, Daniel Mastow berichtete. Und jetzt noch ein ganz anderes Thema. Wenn es mal wieder überall zwitschert, zirpt, trällert und trillert, dann hört man es, der Frühling ist da. Wie ein Klangteppich legt sich vielerorts gerade der Vogelgesang auf Berlin und Brandenburg. Besonders laut ist er in den Parks. Und rbb24-Inforadio-Reporterin Jenny Barke war heute im Berliner Norden mal unterwegs und hat den vielen Vogelstimmen zugehört.
Der Schlosspark Pankow ist ein Freilichtkonzert. Vielstimmig zwitschert es von den Bäumen und aus den Büschen. Lars Sund vom Naturschutzbund zählt, wie viele Vogellaute er erkennt.
So 3, 4. Ist aber auch gar nicht so einfach. Man hört natürlich auch Hund und Mensch im Hintergrund. Auf eine Meise ist dabei, ich vermute Kohlmeise. Hier vorne das Schnatter, Schnatter, Schnatter. Eine Blaumeise, eine Amsel.
Der 9-jährige Theo kann einen Vogel von den anderen ganz deutlich unterscheiden.
Abends hören wir eher öfters Nachtigall, also die ganze Nacht zwitschern die eben.
Was viele nicht wissen, trotz des Namens Nachtigall, man kann sie auch tagsüber hören. Der Beweis? Sie singt dann nur aus einem anderen Grund, sagt Sund.
Nachts hört man sie zwitschern, hauptsächlich zwitschern und auch in diesen vielen verschiedenen Facetten. Das ist hauptsächlich zur Paarungsfindung, das Weibchen zu überzeugen, guck mal, wie schön ich bin, wie schön ich singen kann. Tagsüber, wenn man sie da hört, ist es eher, um das Revier zu markieren und zu verteidigen, was sie sich einmal geholt haben.
Normalerweise würde man sie bis Juni zwitschern hören, aber manchmal auch länger, aus einem traurigen Grund.
Sie werden ab Juni leiser und man hört hauptsächlich noch die Männchen, die keinen Partner abbekommen haben. Die versuchen es einfach weiterhin.
Und viele Menschen hier im Schlosspark Pankow genießen diese Klänge. Es bedeutet ja auch irgendwie einen Neuanfang.
Man hat Frühlingsgefühle.
Ich finde es nur sehr schön, ist erholsam. Und entspannt.
Wir haben tatsächlich auch bei uns auf dem Balkon total viele Spatzen und wir stellen ihnen dann auch ein Vogelbad hin und dann fangen die an halt zu baden bei uns.
Stadtvögel haben es immer schwerer. Flächen werden versiegelt, Sträucher zum Nisten verschwinden, ebenso wie Insekten. Wer Vögel unterstützen möchte, kann auch auf Balkon oder Fensterbank Wildsträucher anpflanzen, empfiehlt Sund vom NABU. Denn die ziehen Insekten an, die wiederum die Vögel brauchen.
RBB24-Inforadio-Reporterin Jenny Barke war das über das Frühlingserwachen im Schlosspark in Berlin-Pankow. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.